Ja, ich bitte, dass ihr mit mir den Hebräerbrief aufschlagt. Und zwar im Kapitel 4 werde ich die Verse 12 bis 16 lesen und auslegen heute Morgen. Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir neigen uns noch einmal kurz zum Gebet. Herr, wir werden jetzt dein Wort miteinander betrachten und in diesem Wort möchten wir dir begegnen. Schenk uns jetzt die nötige innere Sammlung. Wehre du allen Gedanken, die uns irgendwie ablenken könnten, die oberflächlich und unangebracht sind für diesen Moment, den wir vor dir verbringen. Schenk die Furcht Gottes auf unser Herz und erfasse uns durch deinen Heiligen Geist. Wir danken für deine Gegenwart. Amen. Wir wollen heute Morgen einmal mehr, wie ihr das schon hunderte Mal getan habt, und nie genug tun könnt, nachdenken über das Werk der Erlösung. Wir werden nachdenken darüber, wie das Wort Gottes uns verurteilt und wie das Wort Gottes uns zugleich Rettung schenkt. Wir werden begreifen, warum der Tod Jesu, den wir gerade jetzt auch gefeiert haben, so nötig war. Und wir werden darüber nachdenken, wie gewaltig das Werk ist, das Jesus für uns getan hat und tut. Und Errettung beginnt immer mit der Verdammnis. Denn niemand kann errettet werden, der nicht verurteilt war. Wenn jemand gerettet wird, dann war er in einer tödlichen Gefahr. Wenn ein Arzt einem Patienten das Leben rettet, dann war vorher sein Leben bedroht. Und wenn jemand in den Bergen jemand anders rette davor, über die Klippe zu stürzen, dann deswegen, weil er in der Gefahr war. Und du kannst nur gerettet werden für den Himmel, weil du für die Ewigkeit mit der Verdammnis bestraft warst. Du kannst nicht erfassen, was Jesus bedeutet als Retter, wenn du nicht verstehst, er ist dein Richter. Und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes ausgewogen in unserem Leben betrachten. Es gehören beide Seiten dazu. Die Gerechtigkeit und das Gericht und die Gnade und die Barmherzigkeit. Wir sehen jetzt zuerst die Wirkung des Wortes Gottes, das von Sünde überführt, von Verdammnis überzeugt. Das Wort Gottes sagt uns hier, das Wort Gottes. Ich will daran stehen bleiben. Du denkst, was gibt es denn dazu zu sagen? Das ist die Bibel, Punkt, fertig. Ja, das stimmt, aber noch nicht fertig. Das Wort Gottes ist eine Person. Wir lesen das schon und tun das immer wieder aus dem Johannesevangelium. Da heißt es zum Beispiel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus und das Wort Gottes ist ein und dasselbe. Was wir hier im Wort Gottes lesen, in der Bibel, sind die Worte Gottes. Er redet zu uns. Gott und sein Wort sind identisch. Wenn wir sagen, die Bibel sagt, dann bedeutet das, Gott sagt. Hinter jedem Satz, wenn du deine Bibel öffnest, ob in der Predigt oder zu Hause, wenn du deine Andacht hältst, hinter jedem Satz steht der lebendige Gott. Das Wort Gottes ist nicht einfach ein Buch. Es ist der Hauch aus dem Mund Gottes. Es ist das, wo Gott sich offenbart. Es ist die Mitteilung Gottes. Wer ist er? Die Bibel ist die Entfaltung dessen, wer Gott ist. Und deswegen begegnen wir der Bibel mit großer Heiligkeit, weil hier Gott vor uns steht, nicht ein Buch. Und das ist auch der Grund, warum wir vieles aus der Bibel nicht verstehen. Oder lange nicht verstehen, weil Gott mit uns redet. Und weil er in vielerlei Dingen nicht zu erfassen ist. Und das ist der Grund, warum Gott sich uns offenbaren muss, warum es nicht die Intelligenz eines Menschen ist, die die Bibel erklärt und erfasst und glaubt, sondern es ist der Heilige Geist, der einem Menschen die Augen öffnet. Es hängt nicht an deiner Bildung, die Bibel zu verstehen. Sie kann dir sogar ein Hindernis sein. Es ist Gottes Geist, der sich dir mitteilen muss. Sonst kannst du Gottes Wort nicht verstehen. Und wenn das Wort Gottes mit Gott selbst gleichzusetzen ist, dann bedeutet es, dein Umgang mit der Bibel ist gleichbedeutend mit deinem Umgang mit Gott. So wie du die Bibel behandelst, so behandelst du Gott. Der Stellenwert, den die Bibel in deinem Leben hat, ist der Stellenwert, den Gott in deinem Leben hat. Die Aufmerksamkeit, die du der Bibel schenkst, ist die Aufmerksamkeit, die du Gott schenkst. Gott und sein Wort sind genau dasselbe. Das Wort Gottes sind die Aussprüche Gottes und ich kann die Worte Gottes nicht trennen von seiner Person. Du wirst ja nicht sagen, naja, die Worte von Michael Happler haben heute Morgen gesagt, sondern du wirst sagen, Michael Happler hat gesagt. Und du beziehst dich dabei nicht auf meinen Anzug oder meine Krawatte, sondern auf meine Worte. Und so ist das Wort Gottes das, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit Gott selbst. Und dieses Wort Gottes ist lebendig. Weil es eine Person ist. Und deswegen wird das Wort Gottes immer Begegnung mit Gott. Mit einem Toten kann ich keine Begegnung haben. Aber weil das Wort Gottes lebendig ist, oder ich könnte auch sagen, weil Jesus Christus lebendig ist, deswegen kommt es immer zur Begegnung, wenn wir die Bibel lesen. Gott begegnet uns. Er redet zu mir und sucht die Antwort meines Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig, weil er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil er sich niemals verändert, weil er immer der Gleiche bleibt. Was Gott dem Abraham gesagt hat, hat in meinem Leben die gleiche Kraft und die Verheißungen, die Gott dem Noah gegeben hat, gelten auch mir. Und was Gott den Hiob gelehrt hat vor 5000 Jahren, das lehrte mich auch. Gott ändert sich nicht. Das Wort Gottes ist lebendig und das Wort Gottes ändert sich nicht. Das Wort Gottes ist lebendig und deswegen schafft es ewiges Leben. Es schafft geistliches Leben. Es schafft die Verbindung zwischen mir und dem lebendigen Gott. Wir sind wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Gottes Wort ist lebendig. Als der Herr Jesus der Frau begegnete an dem sogenannten Jakobsbrunnen und sie sich äußerlich über das Wasser unterhielten, das man aus dem Brunnen ziehen konnte, um zu trinken, da hatte Herr Jesus zu ihr gesagt, wer von dem Wasser trinkt, er meinte das Brunnenwasser, der wird wieder Durst kriegen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle lebendigen Wassers werden. Gottes Wort schafft Leben, es schafft geistliches Leben, es schafft Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und Gottes Wort schafft ewiges Leben, es gibt uns die Gewissheit des ewigen Lebens, es rettet uns für die Ewigkeit. Und es gibt in unseren Herzen eine Sehnsucht nach der Ewigkeit. Ich hoffe, dass nicht nur die alten Geschwister Sehnsucht nach der Ewigkeit haben, sondern wir alle begreifen, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Diese Erde ist nur Durchgang, mehr ist sie nicht. Das Entscheidende, das Wichtigste kommt erst noch. Nimm dein Leben hier auf dieser Erde nicht zu wichtig. Es kommt viel, viel Bedeutenderes. Wir schauen weiter in unseren Texten hier in Hebräer 4, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Hier steht im Griechischen das Wort Energeia, das kennen wir, die Energie. Das Wort Gottes ist ein Kraftwerk. Das Wort Gottes hat Aktion. Das Wort Gottes hat Auswirkungen. Es ist kräftig. Der Begriff Energeia, Energie im Neuen Testament, wird allermeist gebraucht für Gott selbst. Es ist also die Kraft Gottes, die hier wirkt. Wo Gott spricht, da geschieht etwas. Das sehen wir schon in den ersten zwei, drei Sätzen der Bibel. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und dann dauerte es Jahrmillionen von Jahren, bis eine Sonne sich verdichtet hatte, um Licht in das Universum zu geben. War das so? Natürlich, Christen wissen manches besser, nicht alles, aber manches. Wir wissen, Gott sprach, es werde Licht und es wurde, weil Gottes Wort wirksam ist. Was Gott sagt, geschieht. Psalm 33, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Gottes Wort ist wirksam. Paulus schreibt das einmal dem Timotheus in diesem berühmten Text über die Inspiration der Heiligen Schrift. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn das alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nütze zu vier Dingen. Erstens zur Belehrung. Durch die Bibel lerne ich, wer Gott ist und was Gott sagt. Es unterweist mich und zeigt mir so, das ist, was ich sage, Gott. Es ist nicht so wichtig, was du Mensch denkst, es ist wichtig, was ich Gott denke. Zweitens, das Wort Gottes ist gegeben zur Überführung. Gott zeigt uns, wo mein Leben und sein Wort nicht zusammenpassen, wo das nicht übereinstimmt. Er überführt von der Sünde, er überführt von meinem falschen Lebensstil, von meinen schlechten Worten, von meinen unbrauchbaren Gedanken. Gottes Wort überführt. Drittens, Gottes Wort weist zurecht. Gott sagt, hör mal, so war dein Leben jetzt und so soll jetzt werden. Gott gibt klare Anweisungen durch dein Wort. Er sagt nicht einfach, naja, bist halt ein Mensch und hast halt versucht, es gut zu machen, ist nicht so gut funktioniert, macht auch nichts. Nein, Gott weiß zurecht. Und viertens, Gott erzieht. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass Gott nicht locker lässt. In der Erziehung, wissen wir, ist eines ganz wichtig für Eltern. Ausdauer. Ich weiß nicht, wie deine Kinder waren. Vielleicht ist es bei deinen Kindern so, du sagst ihnen einmal eine Sache, du musst es nie wiederholen. Da wissen sie es und machen es treu bis an ihr Lebensende. Vielleicht sind die Kinder in Traunreuzow, in Stuttgart sind sie anders. Da muss man Dinge immer und immer und immer und immer, jetzt könnte ich eine halbe Stunde reden, mit den gleichen Worten, wieder sagen. Und Gott ist geduldig, er erzieht, er lässt nicht locker und er legt den Finger immer wieder auf deinen wunden Punkt, um das zu verwirklichen, was er sich vorgenommen hat. Gottes Wort ist wirksam, es tröstet. Ach, wie oft habe ich das schon erlebt und du ganz bestimmt auch. Gottes Wort gibt Kraft und Mut. Das habe ich hunderte Mal erlebt, gefühlte Millionen Mal. Gottes Wort schenkt Mut. Gottes Wort gibt Befehle. Gottes Wort zeigt den Willen Gottes. Gottes Wort ist wirksam. Wir können mit diesem Wort Gottes leben. Nicht nur theologische Zusammenhänge erfassen, sondern Gottes Wort gibt uns klare Wegweisung für den Alltag. Gottes Wort ist wirksam. Und dann steht hier in Hebräer 4 im Vers 12 ein fast bedrohlicher Satz. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort ist zweischneidig. Jemand hat mal gesagt, das deswegen so, damit, wenn der Prediger es gebraucht, dieses Wort nicht nur die trifft, denen er es austeilt, sondern auch ihn trifft. Ja, zweischneidig. Ich weiß nicht, ob der Schreiber des Hebräerbriefs daran gedacht hat. Ich jedenfalls habe noch an andere Dinge gedacht. Gottes Wort ist immer ausgeglichen. Gottes Wort predigt Gericht und Gnade. Es offenbart Tod und es wirkt Leben. Es zeigt die Sünde und es wirkt Gerechtigkeit. Es verdammt zur Hölle und es rettet in den Himmel. Es demütigt und es erhöht. Gottes Wort ist immer ausgeglichen. Gottes Wort ist immer zweiseitig. Das Satans Wort kannst du leicht unterscheiden. Es ist immer einseitig. Zum Beispiel, der Satan kommt manchmal und sagt, du hast gesündigt. Hat er damit recht? Leider ja oft. Nur der Satan redet dann nicht weiter. Er dreht sich dann auf dem Absatz um und lässt dich mit deiner Schuld, deinem schlechten Gewissen und deiner Trostlosigkeit alleine. Und was tut Gott? Er offenbart Sünde und zeigt das Kreuz, macht Hoffnung, zeigt Vergebung. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch. Es kann nicht gehindert werden. Wer von uns hat sich nicht schon geärgert, wenn er in der Küche gearbeitet hat, über ein stumpfes Messer? Da säbelst du an deinem Schweinebraten rum und denkst, oi, oi, oi. Aber scharfe Messer sind gefährlich, das habe ich neulich erst wieder gemerkt. Dann brauchte ich ein Pflaster. Gottes Wort ist scharf und es dringt durch. Das heißt, es wird überall hinkommen, es wird alles bloßlegen und es lässt sich nicht aufhalten. Von Jesus heißt es einmal, man musste ihm nicht von einem Menschen etwas sagen, denn er kannte sie alle. Vor Gott bist du wie ein aufgeschlagenes Buch. Und wenn sein Heiliger Geist wirkt durch sein Wort, dann dringt dieses Wort durch bis in die geheimsten Kammern deines Herzens, die du selber nicht kennst. Er kennt dich besser als du dich. Und er nimmt sich ein ganzes Leben lang Zeit, um Stück für Stück durchzudringen und zu offenbaren, wie es einmal vom Hiskia heißt, was in unseren Herzen ist. Und dieses Wort Gottes, so heißt es hier weiter im Vers 12, es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Bleiben wir mal ein bisschen stehen an der Seele. Hier heißt es nicht, es dringt hindurch, um Seele vom Geist zu scheiden, sondern Seele und Geist mit seiner scheidenden Wirkung zu bearbeiten. Der Mensch hat ja eine Seele, er ist eine lebendige Seele und ich bin dankbar für meine Seele. Und so nach allgemeiner Definition hat die Seele drei Bereiche, das sind die ist der Wille, das Gefühl und der Verstand. Wenn Gottes Wort das zweischneidige Schwert ist, dann wird es in meiner Seele scheiden. Unterscheiden zwischen dem, was von Gott kommt und von dem, was von den Menschen kommt. Zum Beispiel in Bezug auf deinen Willen. Wir singen so schnell, ich weiß nicht, ob ihr das Lied auch singt, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus alleine. Das kann man schön singen, aber es ist eine andere Sache, es zu leben. Gottes Wort wirkt in Bezug auf unseren Willen. Er offenbart unsere Selbstverwirklichung. Er macht deutlich, wo wir gar nicht hören wollen, auf das, was Gott sagt. Wo wir unserem Eigensinn uns durchsetzen. Wo wir in Entscheidungen gar nicht fragen, Herr, was willst du? Und da wirkt Gottes Wort und scheidet und macht deutlich, du lebst dir deinen Willen eigenwillig. Dein Wille ist ja gar nicht am Kreuz. Er lebt fröhlich vor sich hin. Gottes Wort scheidet unsere Gefühle. Aber wir sagen ja manchmal, ach, das ist so ein gefühlvoller Mensch. Na, jeder Mensch hat Gefühle. Nur er lebt sie anders, er äußert sie anders. Aber nur weil ein Mensch Gefühle nicht nach außen zeigt, heißt das nicht, dass er keine hat. Und das heißt auch nicht, dass Gott nicht seine Gefühle scheiden muss. Deine Gefühle des Selbstmitleids zum Beispiel. Gefällt euch das Gefühl auch so gut? Das ist ein ganz schönes Gefühl, das Selbstmitleid, gell? Wenigstens einer hat Verständnis für mich. Und das tut so gut, das Selbstmitleid. Aber es ist Sünde. Ganz einfach Sünde. Es ist purer Götzendienst, purer Egoismus. Oder das Gefühl der Wut. Der Wut. Oder auch das Gefühl der Anklage gegen Gott, weil er Dinge tut, die ich nicht verstehe und die ich nicht für gut heiße. Neulich sprachen wir mit einem jungen Mann, der hatte ganz bestimmte Gefühle entwickelt. Nämlich die Gefühle, die ein junger Mann für eine junge Frau entwickeln kann, nur dass die junge Frau keine Christin ist. Und wir mussten ihm sagen, deine Gefühle gehen in die falsche Richtung. Das ist nicht nach dem Willen Gottes, dass du das auslebst. Und Gott, wenn er unsere Seele richtet, richtet auch unseren Verstand. Für mich ist die Begegnung mit Gottes Wort deswegen auch so wichtig, weil es mein Denken fortwährend korrigiert. Ich lebe in der Welt des 21. Jahrhunderts und meine Gedanken werden fortlaufend beeinflusst. Schau, ich lese die Zeitung, ja? Ich lese sogar manchmal was am Internet. Und dann lese ich irgendeinen Flyer, den ich auf der Straße bekomme. Und dann sehe ich so viele Dinge. Ich höre Radio und höre da wieder Meinungen. Mein Denken wird fortwährend bearbeitet und deswegen brauche ich die Wirkung von Gottes Wort, dass mein Denken gottgemäß bleibt, bibelgemäß bleibt und dass ich nicht meine Gedanken zum Maß aller Dinge mache, sondern vom Geist Gottes geleitet werde, nicht von meiner Intelligenz, sondern von seiner Weisheit. Das Wort Gottes scheidet unsere Seele und offenbart, wie viel im Bereich unserer Gefühle, unseres Verstandes und unseres Willens ihm widerspricht. Gottes Wort scheidet unseren Geist. Der Geist, das ist die Ebene der Begegnung mit Gott. Ach, man kann sein Christ sein, seinen Glauben so verschieden leben. So viele Menschen heute basteln sich ihren eigenen Gott. Und dann sagen sie mir, schön für dich, wie du glaubst, aber weißt du, ich glaube halt anders. Man bastelt sich seinen Gott. Und viele Christen machen das auch, die gehen in Freikirchen, zum Beispiel in Traunreuth, und sind in der Gefahr, sich ihr eigenes Gottesbild zu basteln. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit Gottes Wort, damit wir verstehen, wie Gott ist, wie er sich offenbart, nicht wie du ihn dir vorstellst. Er ist nicht der Gott deiner Erfahrungen, er ist der ewig unwandelbare Gott, der sich hier in der Schrift offenbart. Wenn sein Wort unseren Geist scheidet, dann wird zum Beispiel deutlich, dass du Jesus vielleicht als deinen Erretter angenommen hast, aber nicht als deinen Herrn. Und wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann bist du nicht wiedergeboren. Dann lebst du in einem Wahn, dann lebst du in einer Einbildung. Und da muss Gottes Wort hineinwirken, zu zeigen, schau, du nimmst dir von Gott nur das, was dir passt, nämlich die Vergebung der Schuld und das ewige Leben, aber Jesus nachzufolgen, ihm dein Leben auszuliefern, das fehlt. Viele Christen kommen in die Gemeinde und haben so eine Berieselungsmentalität. Sie kommen und dann ist Sonntag und im Leben, im Alltag, da kommt Gott an zweiter, dritter oder was weiß ich an welcher Stelle. Da ist nicht zuerst die Frage, Herr, wie kann ich dir dienen? Da ist nicht zuerst die Frage, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, sondern da trachtet man nach sich und Gott muss sich nach mir richten und Gott muss mich segnen und Gott soll das tun, was ich möchte. Brennt dein Herz für Jesus? Ist er dein Leben? Ist er der, um den sich alles dreht? Schau, dafür hat dich Gott errettet, damit du nicht mehr dir selber lebst, sondern ihm, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und da muss Gottes Wort hineinwirken in unseren Geist, in unser geistliches, in unser christliches Leben und so viel fleischliches, ichbezogenes offenbaren. Das ist erschütternd. Wo wir so wenig Gottesfurcht haben, uns an Sünde gewöhnt haben, sie ummäntelt haben und in ihr neue Titel gegeben haben, so dass sie sich angenehmer anhören. Wie leicht kann eine Lässigkeit im Umgang mit Gott einziehen in unserem Herzen, so dass es nicht mehr darum geht, mich Gott hinzugeben, als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer, sondern ein Leben führe, in dem es um mich geht. Ich habe mich gefragt, warum in diesem Vers 12 steht, dass sein Wort hindurchdringt, um Mark und Bein zu unterscheiden. Ich möchte nur eine Bemerkung dazu machen. Bein ist ein anderes Wort für einen Knochen. Der Knochen ist das Äußere, das kannst du fühlen, wenigstens in manchen deiner Körperteilen. Und das Mark ist das, was innen drin ist. Und Gott scheidet nicht nur das Äußere. Gott lässt sich auch nicht täuschen durch dein Äußeres. Er schaut bis ins Innerste hinein, ins Bein, ins Mark, ins Innerste deines Herzens. Erschreckt dich das? Oder ist dir das recht? Wisst ihr, bei mir ist es beides. Mir ist es recht, dass Gott bis ins Innerste hineinschaut. Aber wenn er es tut und mir das Ergebnis mitteilt, dann erschreckt es mich so manchmal. Gottes Wort scheidet Mark und Bein. Und, so heißt es hier weiter, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Für das Wort Richter steht im Griechischen der Kritikos. Ach, den Kritikos gibt es viel in der Gemeinde, gell? Da kritisiert man die Gemeindeleitung oder den Chor oder irgendeine Schwester, ob jung oder alt. Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern der Herr, das Wort Gottes, ist dein Kritikos. Und da wird es dann ganz kritisch, wenn er als Kritikos in unser Leben hineinwirkt. Er beurteilt, er entscheidet, er ist die entscheidende Instanz. Er scheidet deine Gedanken und deine Gesinnungen. Also das, was dich im Innersten antreibt, worum sich dein Leben wirklich dreht. Ich gebe dir den guten Rat, geh doch mal nach Hause und frage den Herrn, nicht dich selber. Frage mal den Herrn, Herr, worum dreht sich denn mein Leben nach deiner Wahrnehmung? Ich will keiner Täuschung aufsetzen. Du bist der Kritikos. Du unterscheidest die Gesinnungen und Gedanken meines Herzens. Bitte den Herrn, dass er das tut. Denn das ist die Absicht seines Wortes. Und kein Geschöpf, also du auch nicht, ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das sind gewaltige Sätze. Nichts verborgen. Alles enthüllt. Alles aufgedeckt. Vor ihm kannst du keinen Gedanken verbergen, vor Menschen schon. Er sieht die Geheimnisse deines Denkens. Er sieht, was du tust, wenn du alleine bist. Er sieht das. Ihm kannst du nichts vormachen, kein X für ein U. Und Geschwister, das ist die Heiligkeit Gottes. Und wenn dieser Gott, vor dem nichts verborgen ist, vor dem alles enthüllt ist, von dem alles aufgedeckt ist, uns begegnet, sind das heilige, erschreckende Momente. Und die sind wichtig für einen Christen. Denn wir sind nicht nur Menschen, die sagen, ja, Jesus ist unser Erlöser, sondern wir müssen ja begreifen, wovon. Und Erlösung hat nicht nur stattgefunden am Tag deiner Bekehrung, sondern ist etwas, was sich verwirklicht in deinem Leben, in der Praxis. Erlösung hat in einer gewissen Hinsicht begonnen am Tag deiner Bekehrung. Und jetzt will er sie umsetzen, lebendig machen, zur Wirklichkeit bringen. Und deswegen muss er aufdecken. Und dann sind wir erschüttert. Und wie viele Christen diskutieren, gerade wenn ihnen einer was vorwirft und ihn sie kritisiert, dann fängt man an zu diskutieren und zu erklären und Recht haben zu wollen und die Schuld wegzuschieben. Anstatt zu begreifen, hier ist Gott am Werk mit seinem Geist, der aufdeckt. Lässt du das zu? Suchst du es? Betest du wie David, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie es meine. Hast du Gemeinschaft mit dem Christus, den Johannes beschreibt, den er auf Patmos sah, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind? Geschwister, wir können Erlösung, wir können Golgatha, wir können Gnade nicht begreifen, wenn wir uns dem nicht stellen. Unser Christsein wird oberflächlich und menschlich und fleischlich, wenn wir nicht begreifen, Erlösung ist eine Sache, die Gott um seinetwillen tut, um uns zu etwas zu machen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und diese Begegnung führt uns dazu, dass wir begreifen, wie Hiob es einmal gesagt hat. Ihr wisst ja, der Hiob, der hat ja viel diskutiert. Der hat sich mit seinen Freunden auseinandergesetzt. Die haben ihm alles Mögliche an den Kopf geworfen. Und der Hiob, der hat gekämpft bis zur letzten Patrone. Hat sich verteidigt. Bis irgendwann Gott selbst mit ihm redete. Und dann sagte er in Hiob 40, Vers 4 und Vers 5, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich erwidern? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Ich habe einmal geredet und will nichts antworten. Und noch ein zweites Mal, ich will es nicht mehr tun. Und Hiob selbst hatte vorher gesagt im Kapitel 9, im Vers 3, Hiob 9, Vers 3, wenn der Mensch mit ihm, mit Gott rechten wollte, also argumentieren wollte, wer jetzt Recht hat, so könnte der Mensch, ihm, dem Herrn, auf 1000 nicht eins antworten. Steht noch nicht einmal im Römerbrief, dass die Gerechtigkeit Gottes uns den Mund stopft? Geschwister, ist das bei uns noch so? Ist uns der Mund noch gestopft? Oder können wir uns wunderbar erheben über die Schuld anderer und können wunderbar unsere Schuld kleinreden? Wir sagen doch manchmal in so frommen Erbauungsstunden, ja, ich bin der größte aller Sünder. Bis zu dem Tag, wo ein anderer dir Sünde zeigt und sagt, hör mal, das hast du falsch gemacht, dann ist schnell vorbei mit dem größten Sünder. Wir hatten im Schwäbischen einen Erweckungsprediger in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, ein schwäbisches Original, der die Menschen kannte. Und eines Tages kam in seiner Aussprache eine vornehme Dame hereinstolziert. Und sie sagte zu ihm, Bruder, sowieso, vor Ihnen steht eine große Sünderin. Und seine Antwort, das hätten Sie mir nicht sagen brauchen, das habe ich schon gesehen, wenn Sie zu dir reingekommen sind. Die wurde rot und wütend und lief davon und durchs Fenster streckte sie ihm die Zunge raus. Und er sagte jetzt den anderen, die um ihn standen, schaut, da läuft sie, die große Sünderin. Ja, Geschwister, das ist der Mensch, der fromme Worte macht und wenn es dann drauf ankommt, sich selbst retten will. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, ich weiß nicht, was ihr dann sagen würdet, würde sagen, ein bisschen kurz die Predigt oder vielleicht ein bisschen einseitig, ja, beides vielleicht. Deswegen mache ich auch noch nicht Schluss. Mein Predigttext ist ja auch noch nicht zu Ende. Schlag doch nochmal auf Hebräer 4. Wir haben dieses erschütternde Urteil über unser Herz gelesen, das Gott immer wieder neu in unseren Herzen deutlich machen muss. Ich sage das noch einmal, das ist nicht eine Sache für den Tag deiner Bekehrung alleine, sondern das ist sogar immer tiefer wirkender, immer tiefer gehender, die Erfahrung des Christen, sodass der Christ vor sich selbst immer kleiner wird und die Gnade immer größer. Und da heißt es jetzt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Freunde, weil das so ist, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben, deswegen macht Errettung Sinn. Und dann begreife ich, Gottlob, was für eine Gnade, einen Retter zu haben. Dann werde ich diesem Retter, diesem Hohepriester, alle Ehre geben. Er ist der große Hohepriester. Ihr seid in der Bibelgemeinde, deswegen sage ich euch ja nichts Neues, dass der hohe Priester, dieser Ausdruck hier erinnert, an den hohen Priester im Alten Testament. Ich habe eine ziemlich lebhafte Fantasie und ich habe mir das vorgestellt, wenn ich damals Jude gewesen wäre und der hohe Priester wäre einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingegangen mit dem Blut des Opfertieres, um die Sünden des Volkes zu sühnen, dann hätte ich voll Spannung draußen gestanden, denn alles kam darauf an, dass der wieder rauskommt. Wenn der hohe Priester drin tot umgefallen wäre, hätte das Volk keine Sühnung gehabt für ihre Sünde. Deswegen war es so wichtig, dass er wieder rauskam. Vielleicht waren deswegen die Glöckchen an seinem Gewand auch wichtig, dass man an den Glöckchen hörte, er lebt noch, er bewegt sich ja noch. Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Ich habe mich so gefreut, als der Tom vorhin gesagt hat, vor einer Woche haben wir die Auferstehung unseres Herrn gefeiert. Viele Christen, wenn sie von Jesus reden, ich muss mir das selber ins Stammbuch schreiben, sagen, wenn sie das Evangelium verkündigen, ja weißt du, Christus ist für uns gestorben. Amen, Halleluja, dank dem Herrn. Aber es ist nur die halbe Miete. Er ist auferstanden. Er ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Er ist der große hohe Priester, der auferweckt ist. Und schaut da, da wäre ich jetzt gern dabei gewesen, was ich euch jetzt beschreibe. Da heißt es doch, dass er die Himmel durchschritten hat. Und im Kapitel 9 heißt es einmal, um mit seinem Blut, und der hohe Priester hatte eine Opferschale, ja, mit dem Blut des Opfertieres, mit dem ist er vor Gott getreten. Dass er mit seinem Blut für uns vor Gott erschienen ist, das hätte ich gern beobachtet. Ich will euch zwei Dinge sagen, warum. Erstens, er hat die Himmel durchschritten, heißt es da im Vers 14. Die Himmel. Wieso die Himmel? Schau, die Himmel ist der Begriff, das heißt alles, was zwischen mir auf der Erde und Gottes Herrlichkeit ist. Da geht es nicht einfach die Wolken, sondern was ist denn um die Erde herum? Das sind die Engelfürsten und Gewaltigen, die bösen Mächte der Bosheit, die mich gefangen halten wollten, die mich verklagen wollten, die dafür sorgen wollten, dass ich im Gericht Gottes bleibe. Die Macht der Sünde, die mich festgehalten hat, mich nicht freigeben wollte, um Jesus dienen zu können. Und da ist Jesus durch die Himmel geschritten. Mit seinem Blut, um allen Mächten der Finsternis zu zeigen, ich bin Sieger, ich habe Menschen losgekauft. Um dann vor Gott zu erscheinen, zu sagen, Vater ist mein Blut. Und Vater, das ist der Bund, der heute geschlossen wird, dass jeder, der an dieses Blut glaubt, für ihn vergossen am Kreuz von Golgatha, dass der gerettet wird. Das war ein spannender Moment. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus wieder aufersteht, denn es zeigt uns, Gott hat das Opfer des Sohnes angenommen. Sein Blut spricht für mich. Sonst müsste ich mit meinem Richter selber sprechen. Ich war mal vor vielen Jahren in einen Unfall verwickelt, oder ich muss es anders sagen, ich hatte einen Unfall, einen Autounfall verursacht. Es ist keinem Menschen was passiert, Gottlob, aber ordentlich Blechschaden hat es gegeben. Und in den Unfall war dann schließlich ein drittes Fahrzeug verwickelt. Nun ja, ich bekam meine Strafe, meinen Strafzettel bezahlt und dann haben zwei andere Verkehrsteilnehmer noch miteinander gestritten. Und dann wurde ich als Zeuge vor Gericht gerufen, das erste Mal und das letzte Mal bis jetzt in meinem Leben. Und als der Richter mich aufrief und die Personalien geprüft hatte, sagte er: Herr Haple, um Sie geht's heute ja nicht. Ihre Schuld ist ja bezahlt. Ich habe gesagt, ich wäre am liebsten im Gerichtssaal aufgesprungen und hätte laut gerufen: Halleluja! Das hätte man vielleicht etwas falsch verstanden. Ich habe es nicht getan. Aber der Gedanke kam mir, wenn ich mal vor meinem Richter stehe, im Himmel, dann wird er auch sagen: Michael, um dich geht's heute nicht mehr. Deine Schuld ist bezahlt. In dem Gerichtsfall von eben, da habe ich die Strafe selber zahlen müssen. Ein Strafzettel, der ging von meinem Konto weg. Aber wenn es mal um die Schuld geht, die bezahlt ist vor dem Vater, dann wissen wir, die haben wir nicht selber bezahlt, sondern er, der die Himmel durchschritten hat. Und jetzt kommt eine wunderbare Aussage, die ist ein ungemeiner Trost. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Oh, ich weiß nicht, wie oft mich das schon getröstet hat. Da heißt es, er hat Sympathie für uns, Mitleiden, Mitempfinden. Ich bin jetzt, nächsten Januar könnt ihr nach Stuttgart kommen, feiere 40. Geburtstag. Ihr denkt vielleicht, oh, der sieht aber noch jung aus, wir hätten ihn älter geschätzt. Ich meine aber den zweiten Geburtstag, meine Bekehrung. 16. Januar 1973 durfte ich mich bekehren. So, jetzt bin ich dann bald 40 Jahre Christ. Und ich kann euch sagen, ich bin so oft ernüchtert über mich. Manchmal denke ich, ich sollte doch schon viel weiter sein. Und dann kämpfe ich gegen die Sünde und manchmal erfolgreich und manchmal auch nicht. Und dann stehe ich in einem Versagen vor Gott und nach menschlichem Ermessen müsste ich denken, na jetzt sagt Gott, Michael, jetzt ist genug, 40 Jahre, jetzt reicht's aber. Nein, Gott hat Mitleiden mit unseren Schwachheiten. Das heißt, er fühlt mit in den Kämpfen gegen die Sünde. Er ist es, der mich versteht in meinen Anfechtungen, in meiner Anfechtbarkeit, in meinen Kämpfen gegen die Sünde. Er versteht mich. Dass die Auseinandersetzung mit meinem alten Adam keine Kleinigkeit ist. Er versteht es, dass die Mächte der Finsternis, die mich verführen wollen, etwas zu denken oder zu sagen oder zu tun, was den Herrn verunehrt, dass die mächtig sind. Er sieht, dass ich kämpfe und er nimmt mich ernst, dass ich die Sünder hasse und dass ich sie nicht will. Denn er wurde in allen Dingen versucht. Liebe Freunde, es gibt nichts, worin dich Jesus nicht versteht. Er versteht dich, wenn du ins Krankenhaus musst wegen dem Tumor an deinem Finger. Ich weiß nicht, ob Jesus hier einen Tumor an seinem Finger hatte, aber er weiß, was Leiden und Schmerzen und Angst vor dem Tod bedeutet. Das weiß er. Und Jesus war als Mann auf dieser Erde, nicht als Engelwesen. Jesus hatte Anfechtungen auf dem Gebiet der Sexualität. Oder glaubt ihr, dass die Sünde in irgendeinem Bereich einen großen Bogen um Jesus gemacht hat? Jesus wurde in allen Dingen versucht. Er blieb ohne Sünde. Das ist keine Frage. Jesus hatte Anfechtungen, bitter zu werden. Oder was meinst du, wie das für Jesus war, als die Jünger ihn alle verlassen haben und ihn verleugnet haben und er am Kreuz alleine hing? Es gibt nichts, womit Jesus sich nicht hat auseinandersetzen müssen, und deswegen versteht er dich. Versteht dich auch in aller Schwachheit. Welch eine Gnade. Solch einen Erlöser habe ich. Und wenn dieser Gott, der das zweischneidige Schwert ist, das ihn durchdringt und scheidet, Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, vor dem alles offenbar ist und nicht mehr verborgen und enthüllt und aufgedeckt, und wenn wir vor ihm Rechenschaft zu geben haben, dann steht dieser Gott vor uns, der sagt, zu dem, der das wahrnimmt, der das ernst nimmt, der sich diesem heiligen Wort stellt, dem sagt er, ich verstehe dich. Er sagt es nicht dem, der leichtfertig mit der Sünde umgeht, der sagt, naja, nobody is perfect und vollkommen wird man eh nie und die Gnade Gottes ist ja eh da und ja, steht ja sogar in der Bibel, wenn die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Solch ein Mensch fürchtet sich nicht vor Gottes Wort. Er fürchtet sich nicht vor Gottes Gericht. Aber dem, der erschrickt vor der Heiligkeit Gottes und sagt, Herr, wer bin ich denn dann? Bloß aufgedeckt. Ich habe dir nichts zu bringen. Ich hätte es verdient, dass du mich verwirfst. Zu dem sagt Gott, und ich verstehe dich. Ich verstehe dich in deinen Kämpfen. Und dem sagt er dann, und damit komme ich zum Schluss, das ist mein Lieblingsvers in der Bibel. So lasst uns nun mit Zittern und Zagen vor den Richterstuhl Gottes treten. Steht das so da? Mal ganz falsch, ganz falsch. So lasst uns mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten. Freimütigkeit heißt nicht Lässigkeit. Heißt nicht so Hände in der Hosentasche, ach Jesus, ich habe mal wieder eine Sünde zu bekennen. Ja, gut. Das ist nicht Freimütigkeit. Freimütigkeit heißt, ich weiß, dass ich Gottes Gericht verdient habe, aber ich weiß, dass seine Gnade lauter ruft als das Gericht. Ich weiß, da ist ein Thron der Gnade. Den Thron der Gnade will ich euch erklären. Das ist eines meiner liebsten Bilder in der Bibel. Kennt ihr vielleicht alles? Und dann passt ihr halt auf, ob ich es richtig erkläre. Wisst ihr, was der Gnadenthron im Alten Testament war? Man übersetzt das in anderen Übersetzungen auch mit dem Sühnedeckel. Da war doch im Allerheiligsten des jüdischen Heiligtums die Bundeslade. Und in der Bundeslade lagen unter anderem die Gesetzestafeln, die Forderungen Gottes an den Menschen. Und glücklicherweise war diese Bundeslade zugedeckt, da war ein Deckel drüber. Und auf dem Deckel standen zwei Cherubim aus Gold gefertigt. Diese zwei Cherubim, die standen einander zugewandt gegenüber und die Köpfe geneigt auf den Ort zu ihren Füßen, der zwischen ihren Füßen war. Und genau auf diesen Ort, den Platz zwischen den Füßen der Cherubim, musste der hohe Priester, wenn er ins Allerheiligste kam, das Blut sprengen des Opfertieres. Da guckten die hin, nicht auf das Gesetz, die Forderung mit der Verurteilung des Menschen, sondern auf das Blut, das Bild der Versöhnung, der Vergebung, des Loskaufs vom Gericht. Und jetzt kommt was ganz Schönes. Und da, wenn ihr wollt, könnt ihr das noch mit mir aufschlagen. 2. Mose 25. Eine der schönsten Stellen der Bibel, wenn man das so klassifizieren darf. 2. Mose 25. Also du hast jetzt begriffen, was der Gnadenthron, der Sühnedeckel ist, gell? Und jetzt hast du mal vor deinem inneren Auge diesen kleinen Platz auf dem Deckel, der mit Blut besprengt war. Das ist es, da gucken die Cherubim hin. Und jetzt liest du mit mir 2. Mose 25, Abvers 20. Die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen oder den Gnadenthron. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Das habe ich euch gerade erklärt. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ist die Gesetzestafeln, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Und jetzt kommt's, was ich sagen wollte. Dort! Mal dir das mal rot an in deiner Bibel. Dort! Will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Da sagt Gott zu Mose, und jetzt bin ich mal so kühn und sage zu uns, dort, von diesem kleinen Blutfleck aus, wo die Sünde gesühnt ist, von da aus will ich mit dir reden. Denn genau an diesem Ort leuchtete die Schechina, die Herrlichkeitswolke der Gegenwart Gottes. Und Gott sagt, da, wo deine Sünde bedeckt ist mit dem Blut des Lammes, da, von da aus will ich mit dir reden. Das ist unsere Gesprächsgrundlage. Schau, deine Gesprächsgrundlage mit Gott ist nicht deine Gerechtigkeit. Lieber Gott, ich bin schon viel besser geworden, also wirst du jetzt meine Gebete hören. Die Gesprächsgrundlage mit Gott ist nicht deine Gerechtigkeit. Und die Gesprächsgrundlage, wenn du ein Kind Gottes bist, mit Gott ist auch nicht deine Sünde, sondern die Gesprächsgrundlage, von der aus Gott mit dir reden will, ist das Blut, das die Forderung des Gesetzes erfüllt und gesühnt hat. Von da aus rede ich mit dir. Verstehst du? Das Wort Gottes ist wie ein Computertomograph, macht eine Schichtaufnahme von dir und legt alles bloß, Schritt für Schritt, rücksichtslos, rückstandslos wird Gott in deinem Leben eine Aufnahme nach der anderen machen, um dir zu zeigen, wer du bist in seinen Augen. Aber das ist nicht das letzte Wort. Dann sagt er, und jetzt schau, da ist das Blut. Von da aus rede ich mit dir. Und deswegen kommen wir, die wir uns von Gott zurechtweisen lassen, die wir uns von Gott diese Computertomographie anfertigen lassen, kommen wir mit Freimütigkeit zu Gott und sagen, Herr, es ist wahr. Alles, was du sagst, ist wahr über mich, aber wo die Sünde mächtig geworden ist, ist deine Gnade noch mächtiger geworden. Lass dich niemals vom Teufel abhalten, mit deiner Sünde zu Jesus zu kommen. Da hat mal ein Bruder gesagt zu einem anderen, der war gestolpert und war in seinen alten Adam zurückgefallen und war so deprimiert, dass er seinen Dienst aufgeben wollte. Da sagte ein anderer zu ihm, nie länger als eine Minute liegen bleiben. Wenn du Satan den Triumph gegeben hast, dich zu Fall zu bringen, dann gib ihm auch noch den Triumph, dass du liegen bleibst. Sondern komm zu Jesus, er redet mit dir. Er redet mit dir über deine Sünde. Ja, aber die Gesprächsgrundlage, der Ausgangspunkt und der Zielpunkt Gottes Redens mit dir ist sein Blut. Und Freunde, deswegen nehme ich Sünde ernst. Deswegen ist Sünde was Heiliges. Und deswegen will ich heilig leben, weil ich einen solchen Erlöser habe. Weil der so viel für mich getan hat. Weil der mit seinem Computertomograph alles bloßlegt und dann zeigt und schau, und ich habe alles getan, um die Sünde in ihren tiefsten Schichten zu offenbaren. Wirst du dich diesem Gott ausliefern und sagen, Herr, rede. Herr, lass mich verstehen. Herr, Ich bitte dich um die Wirkung deines Wortes, dieses zweischneidigen Schwertes, dass es durchdringt, um Seele und Geist und Mark und Bein und Gesinnungen und Gedanken meines Herzens bloßzulegen, zu richten, zu verurteilen, damit deine Gnade dann Neues aus mir macht. Dass du ein brennender Christ wirst, der brennt für Christus, der Sehnsucht hat nach Heiligkeit und der sich nicht um sich selber dreht. Denn wenn ich von diesem Christus erlöst bin, dann kann ich nichts anderes, als mich ihm völlig auszuliefern, eine brennende Fackel zu werden für Jesus. Dann werde ich kein zahlendes Mitglied oder vielleicht sogar schlecht zahlendes Mitglied der Gemeinde bleiben, sondern ich werde brennen für Jesus und fragen, Herr, was kann ich tun für einen solchen Erlöser? Wir beten, stehen wir dazu auf. Wir beten dich an, du Wort Gottes, dass du dieses zweischneidige Schwert hast, wie es der Johannes sah auf Patmos. Dieses zweischneidige Schwert, das aus deinem Munde ging. Wir beten dich an, dass dein Wort lebendig ist, weil es Leben schafft, geistliches Leben, ewiges Leben, weil es Beziehung schafft zwischen dir und uns. Wir beten dich an, dass dein Wort wirksam ist. Es offenbart dich und es tröstet und erbaut und es bringt uns zur Anbetung und es bringt uns zur Buße. Wir danken, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, das durchdringt, um Seele und Geist und Mark und Bein und die Gesinnungen und Gedanken unseres Herzens zu scheiden, um deutlich zu machen, was bis ins Innerste hinein von uns selber ist, von unserer fleischlichen, sündigen Natur und was dein Geist neu gemacht hat. Danke, dass wir bloß und aufgedeckt sind vor dir, auch ich, Herr. Und wie viel ahne ich noch nicht einmal, was du in meinem Herzen siehst. Aber ich bitte dich, Herr, in deiner Barmherzigkeit fahre fort, uns die Augen zu öffnen über den elenden Zustand unserer alten Natur. Und wir danken dir dafür, dass deine Grundlage, mit uns zu reden, nicht unserer kläglicher Versuch ist, uns zu rechtfertigen, sondern es ist deine Gnade. Da redest du mit uns, von der Vergebung ausgehend. Und Herr, deswegen wollen und dürfen wir Sünde nicht leicht nehmen. Und ich bitte, Herr, hilf uns, dass unser Leben etwas sein kann zum Lob deiner Herrlichkeit. Hilf uns, dass wir ein hörendes Ohr haben, wenn du mit uns redest über den Zustand unseres Herzens. Herr, wo nötig, schüttle und erschüttere unser Herz. Und ich danke, dass wir dann trotzdem geborgen und getragen sind von deiner Gnade, von deiner Vergebung, von deiner Liebe und dass wir mit Freimütigkeit dann kommen dürfen, wenn du uns überführst zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Dafür beten wir dich an. Geh mit uns in unseren Alltag, mir in meinen, den Geschwistern in den ihren und begegne uns als der Heilige und Gnädige, als der Richtende und der Rettende, als der Demütige und der Erhebende Gott. Wirke das um deines Namens willen. Wir danken dir. Amen.